Süd, gehalten am 27. Mai 2000 in Rothenburg ob der Tauber. Das Thema lautet: Vom Umgang mit Veränderungen. Tomorrow never dies. Der Referent Carsten Stehr aus Hilden ist verheiratet, Vertriebsleiter in einem großen deutschen Elektrokonzern, Vorstand bei CIW und gehört zur FEG in Langenfeld. Die Tagung stand unter dem Motto Change Management, Flexibilität in Freizeit und Beruf. Weitere Vorträge der Tagung auf Kassette sowie Infomaterial erhalten Sie bei Christen in der Wirtschaft e.V. Dort beantwortet man auch gerne Ihre Fragen. Christen in der Wirtschaft, Morianstraße 10, 42103 Wuppertal. Telefon 0202-244-1912-1. Fax 0202-244-101-122. E-Mail info@ciw.de.
Ja, euch allen einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ja, ich freue mich sehr, dass ich das ein oder andere bekannte Gesicht noch wiedererkenne, da ich vor vielen Jahren auch mal hier in der Gegend war. Ich freue mich aber auch, dass ich viele Gesichter noch gar nicht kenne. Und das ist ein gutes Zeichen, dass sich hier einiges tut, einiges wandelt, einiges verändert. Ja, vom Umgang mit Veränderung. Tomorrow never dies. Ich weiß nicht, war von euch schon mal jemand in Chicago? Mal die Hand heben. Aha, oh. Dann kennt ihr auch diesen wunderbaren Flughafen in Chicago. Einen der größten der Welt. Wo geht das Licht hier an? Links. Wunderbar. Ja, als ich diese Folie gemacht habe, das war vor meiner USA-Reise, die ich gestern beendet habe, habe ich noch nicht geahnt, dass das Thema Change Management und diese Reise einiges miteinander zu tun haben würden. Ich bin nämlich vor gut einer Woche nach Chicago geflogen, von Düsseldorf. Das ist ein 9-Stunden-Flug für diejenigen, die das kennen. Das ging auch 7 Stunden alles ganz gut und dann meldete sich der Pilot aus dem Cockpit und sagte so ganz beiläufig, also es gäbe ein paar Wetterprobleme über Chicago und sie hätten gerade mal mit dem Tower gesprochen und sich überlegt, ob sie nicht vielleicht doch lieber in Boston landen würden. Wer die Karte von den USA kennt, weiß, dass das nicht so ohne weiteres möglich ist, sich einen Leihwagen zu nehmen und von Boston darüber zu fahren. War insofern problematisch, weil ich einen Anschlussflug hatte, naja, wie dem auch sei. Jedenfalls wendete also dieses Flugzeug von Chicago Richtung Boston und während wir glaubten, auf Boston zuzufliegen, meldete sich der Pilot erneut und sagte, also dieser Gewittersturm, der da in Chicago ist, wäre mittlerweile auch in Boston angekommen und sie müssten noch etwas weiter fliegen, nämlich nach Washington. So, wer Washington kennt und weiß, wo Chicago liegt, der weiß, dass das Thema Leihwagen sich endgültig erledigt hat. Jedenfalls sind wir dann irgendwann im Laufe des Abends tatsächlich in Washington gelandet und man teilte uns mit, wir sollten jetzt also bitte ganz kurz unser Gepäck einchecken und man würde uns dann helfen. Das mit dem Gepäck hat geklappt, das mit der Hilfe nicht so sehr. Wir sind in diesem Flughafen rumgeirrt und kurze Zeit später hieß es, alle wieder zurück ins Flugzeug, es geht nach Chicago. Gut, dann habe ich etwas erlebt, was ich noch nie erlebt habe. Wir mussten uns alle der Reihe nach Sitznummern aufstellen. Und, und mussten dann praktisch auf Trillerpfiff in dieses Flugzeug stürzen, weil wir angeblich nur wenige Minuten zum Boarden hätten. Naja, jedenfalls klappte das einigermaßen. Die Leute waren verhältnismäßig diszipliniert. Erstaunlicherweise, muss ich sagen. Also in Deutschland hätte es schon Tumult gegeben. Die Leute sind ins Flugzeug gestürzt, die Tür ging zu, die Triebwerke fuhren hoch und fuhren wieder runter. So, daraufhin Stille im Flugzeug, betretenes Schweigen. Dann meldete sich besagter Pilot wieder und sagte, er hätte gerade mit Chicago gesprochen. Chicago wäre sich doch nicht so ganz einig, ob das klappen könnte mit dem Wetter. Und es würde noch eine kurze Zeit dauern und man wäre sich dann einig. Gut, nach knapp 2 Stunden später meldete sich dieser Pilot dann wieder und sagte, also sie hätten mit Chicago jetzt gesprochen, es klappt heute nicht mehr. Es war zwischenzeitlich kurz vor Mitternacht in Washington Und man sagte uns, wir möchten bitte rausgehen, dort würden irgendwelche Menschen uns weiterhelfen. Es gab nur noch zwei Probleme. Das erste Problem war, alle Hotels in Washington waren ausgebucht. Und das zweite Problem war, alle Flüge am nächsten Tag auch. Aber man hat uns viel Glück gewünscht. Und bevor ich die Geschichte jetzt zu Ende erzähle, das wäre ein eigener Vortrag. Also das war Change Management pur. Totales Veränderungsmanagement, völlig unerwartet. Alle Formen von Anschlussflügen, völlig daneben. Ganz Chicago dicht, kein Mensch kam weiter. Hunderte von Menschen auf der Warteliste. Change Management. Was tut man dann in so einem Moment? Also ich habe diese Folie nicht deswegen gemacht, aber witzigerweise passte das ganz gut. Ja, Change Management, vom Umgang mit Veränderungen, nicht nur dieser Art von Veränderungen, die man sich sicherlich nicht ständig wünscht, sondern generell Veränderungen im Leben. Ich kann mich noch gut erinnern an meinen 30. Geburtstag, das war am 23. Februar 1999. Da wurde ich gegen Mittag von meinem obersten Boss reingerufen, der mir mitteilte, dass ich ab Montag einen neuen Job hätte. Das allein war nicht so kritisch, weil auf diese Entscheidung hatte ich schon relativ lang gewartet. Von daher ist die Frage, was hat das mit Change Management zu tun? Gut, das Besondere war, dass mein aktueller Job in München war und der neue war in Düsseldorf. Und das innerhalb von 4 Tagen. Mein Vorgänger hatte das gleiche Schicksal ereilt, auch der hatte ab Montag einen neuen Job. Von daher war Einarbeitung nicht möglich. Meine Frau war schwanger, sollte innerhalb der nächsten Monate entbinden. Wir hatten also nur ein relativ kurzes Zeitfenster, um diesen Umzug hinter uns zu bringen. Wir wollten ein Haus suchen, was nicht so einfach war in der Gegend. Wir sollten zum ersten Mal mit einem Zweijährigen umziehen, das versprach auch einiges an Abwechslung. So, nebenbei Geschäftszahlen völlig unter Plan, eine Menge Mitarbeiterprobleme, ständige Reisetätigkeit und so weiter. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen sind. Meine Erfahrungen sind nur die, wenn eine Veränderung ansteht, dann meist richtig. Dann geht es gleich richtig zur Sache. Sie betrifft im Allgemeinen alle Lebensbereiche. Sie wird zwar irgendwo erwartet, aber wenn es soweit ist, ist sie letztlich doch unerwartet. Und die Veränderung hört letztlich nie auf. Die einzige Konstante in unserem Leben ist der Wandel. Es gibt da so einen schönen Spruch, den man fast spöttisch bezeichnet. Und das glaube ich auch. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der die einzige Konstante letztlich die Veränderung sein wird. Und deswegen tomorrow never dies. Der Morgen hört nie auf. Es nimmt kein Ende. Solange sich diese Erde dreht, wird es einen Morgen geben. Und das Morgen hat eine Besonderheit. Es ist unbekannt einerseits, aber es wird doch garantiert wieder eines bringen, nämlich eine Veränderung. Ob klein, ob groß, wie auch sei, ob erwartet oder unerwartet, ob erwünscht oder unerwünscht. Aber an keinem Abend meines Lebens gehe ich so ins Bett wie am Morgen. Es sind die Erlebnisse und die Erfahrungen, die mich an jedem neuen Tag verändern und die mich letztlich weiterentwickeln lassen. Und keiner von uns weiß, was der Tag, an dem er morgens aufsteht, bringt, was an Veränderungspotenzial drinsteckt. Aber eins ist klar, er wird nicht so enden, wie er anfängt. Sind Veränderungen eine große Bedrohung oder eine große Chance? Generell ist die Frage, wie kann man mit Veränderungen umgehen und gleichzeitig noch ruhig schlafen? Wenn das stimmt, was ich gesagt habe, dass das Leben ein Veränderungsprozess sein wird, dann stellt sich die Frage, wie geht man damit innerlich um? Wie kann man trotzdem zur Ruhe kommen? Ich denke, das sind Fragen, die euch beschäftigen, die auch mich beschäftigen, wo ich manchmal den Eindruck habe, dass das schon fast mein Alltag ist, wie bei euch wahrscheinlich auch. Die Frage des Umgangs mit Veränderung oder auch Change Management, wie man so schön sagt. Um uns diesem Thema etwas zu widmen oder etwas zu nähern, habe ich versucht, 4 Blöcke aufzubauen, anhand derer wir uns das Thema angucken wollen. Ich möchte erstmal beginnen mit dem Wesen der Veränderung. Was ist das Wesen der Veränderung? Was sind die wesentlichen Inhalte? Was kennzeichnet das Ganze? Wie geht man mit Veränderungen im Beruf um? Was sind Erfahrungen? Was sind Möglichkeiten? Wie geht man mit Veränderungen in der Familie um? Hängt ja oft mit dem zweiten Punkt zusammen, hat aber nochmal seine eigenen Besonderheiten. So, und zum Letzt möchte ich nochmal versuchen, so in 7 Schritten aufzuzeigen, welchen Weg zur Veränderung man gehen kann. Ja, aber bevor wir jetzt mit dem Vortrag einsteigen, möchte ich auch nochmal kurz zum Thema Veränderung abholen. Ich möchte euch bitten, dass ihr mal alle eure Hände faltet und so vor euch weghaltet. Ja, kein Frühsport. So, jetzt gucken wir auf eure Hand. Und jetzt möchte ich mal die bitten, die den rechten Daumen oben haben, den Arm mal anzuheben. Aha. Okay. Und jetzt die, die den linken Daumen oben haben. Aha. Das ist schon mal sehr interessant. Es gibt also Linksdäumler und Rechtsdäumler. So viel kann man schon festhalten. So, und jetzt vielleicht mal, um das Thema Veränderung deutlich zu machen, jetzt bitte ich mal alle diejenigen, die den rechten Daumen oben haben, mal die Hand zu öffnen und den rechten Daumen nach unten zu schieben. Also praktisch den linken Daumen nach oben zu machen und die Hand nochmal zu verhalten. Und umgekehrt. Einfach mal wechseln. Einfach mal wechseln. Und? Wie fühlt es sich an? Das ist echte Veränderung. Unangenehm, ne? Ist aber immerhin für die Hälfte der Leute hier völlig normal. Interessant. Das gleiche Spiel kann man auch mit den Armen spielen übrigens, aber das würde zu weit führen. Auch da kann man mal sehen, ob man Rechtshänder oder Linkshänder ist und dann mal versuchen zu ändern. Völlig ungewohnt. Nicht ganz so schlimm wie mit der Hand. Mit der Hand ist noch schlimmer. Ja, das ist eine kleine Veränderung, aber das zeigt, Veränderungen können unangenehm sein, sind ungewohnt, sind fremd und trotzdem für eine ganze Menge von Menschen eigentlich völlig normal, wie man gerade an diesem Handbeispiel sieht. Ja, vom Wesen der Veränderung. Zunächst einmal, denke ich, lässt sich festhalten, dass Veränderungen keine einmalige Sache sind, ich habe das schon gesagt, sondern letztlich ein fortlaufender Prozess. Und so wie sich die Erde fortlaufend dreht, so gehen eben auch Veränderungen ineinander über. Manche sind geplant, sicherlich, viele sind aber auch ungeplant. Und das Problem ist, dass diese Veränderungen in einer Kombination auftreten, die sich letztendlich nicht mit letzter Gewissheit prognostizieren lassen. Das ist das Problem an Veränderungen. Und erschwerend kommt dazu, dass der Mensch, oder vielleicht schränke ich es ein, insbesondere der Deutsche, gegenüber Veränderungen eine natürliche Abwehrhaltung entwickelt hat. Das kann man in verschiedensten Lebensbereichen entdecken. Gibt es ja diesen schönen Spruch, was man weiß, das weiß man, was man nicht hat, oder was man hat, das weiß man, was man nicht hat, das weiß man nicht. Und das lässt man lieber. Und es gibt eine Fülle von Beispielen, wo Menschen in Situationen verharren, die eigentlich nach Veränderung schreien. Aber man verharrt trotzdem, weil es irgendwo eine gewohnte Sache ist und man dieser Veränderung nicht so unbedingt begegnen will. Dabei ist letztlich das ganze Leben ein Prozess der Veränderung, und zwar vom ersten Tage an. Mit dem Abnabeln der Geburt ändert sich die Sauerstoff- und Nahrungsaufnahme, und zwar drastisch. Die ersten Jahre eines Menschenlebens sind ein unglaublicher Veränderungsprozess, und wir haben ja gerade hier so ein lebendiges Beispiel gesehen. Wenn ich die letzten 3 Jahre so Revue passieren lasse, was sich da tut in den ersten 3 Jahren eines Menschenlebens, das ist gigantisch. Wenn man will, ist sogar jedes Lernen eine Veränderung im Leben eines Menschen. Denn mit jeder Erkenntnis, die ich gewinne, mit jedem Wissenszuwachs, bin ich letztlich nicht mehr der Alte, sondern mein Horizont erweitert sich fortlaufend. Letztlich sind Veränderungen also kein Betriebsunfall oder eine Bedrohung, sondern sie sind eine folgerichtige Erscheinung, wenn ich morgens einfach aufstehe. Also das Leben birgt nun mal Tag für Tag Veränderungen in sich. Umso erstaunlicher ist es aus meiner Sicht, aber aus meiner Erfahrung, dass viele Menschen im Laufe ihres Lebens ein schier unglaubliches Beharrungsvermögen entwickeln. Dass jede Veränderung zumindest versucht, im Keim zu ersticken. Das ist eine Erfahrung, die ich beruflich immer wieder mache, die ich aber auch im privaten Umfeld mache. So, und die Frage, die man sich stellen kann, ist natürlich, welche Angst eigentlich dahinter steckt. Welche Angst steckt hinter diesem Verhalten? Ist es die Angst vor Machtverlust? Manchmal sicherlich. Ist es die Angst vor Überforderung? Kann auch sein. Oder ist es die Angst vor einer schwindenden Sicherheit? So, und ich glaube, ja, danke. Und ich glaube, dass gerade diese letzte Frage den Punkt bei vielen Menschen trifft. Die Frage nach der Sicherheit. Der Mensch sehnt sich nach Sicherheit und Konstanz. Ich denke, das ist ein Urbedürfnis, was wir haben. Nach einer Unveränderbarkeit der Leitplanken und der Fundamente unseres Lebens. Das ist ein Grundbedürfnis des Menschen, auch vom ersten Tage an. So, und wenn eine Veränderung kommt und dieses Fundament bedroht oder auch nur scheinbar bedroht, dann ist dieses Beharrungsvermögen letztlich ja der Versuch zu retten, was einem aus der Hand gleitet. Eine völlig natürliche Abwehrreaktion. Das Sicherheitsbedürfnis der Menschen hat ja nicht nur zu wunderbaren Burgen und Schlössern geführt im Laufe der Jahrhunderte, sondern mittlerweile zu einer der größten und reichsten Branche der Welt, nämlich der Versicherungsbranche. So, und letztlich ist auch die Versicherungsbranche nichts anderes als ein Beweis dafür, dass der Mensch sich nach Sicherheit sehnt. Und wenn man so will, sind Versicherungen auch nichts anderes als der Versuch, sich vor ungewünschten Veränderungen zu schützen. Das ist ein menschliches Urbedürfnis, und das meine ich wirklich nicht negativ oder irgendwie wertend oder auch belächelnd, sondern ich denke, es zeigt, wie wir Menschen denken und empfinden, jeder von uns. Ich denke, in Abhängigkeit der Lebenssituation vielleicht mal mehr oder mal weniger, aber ich glaube, dass das in uns allen steckt. Die Sehnsucht nach Sicherheit und der Wunsch, dass sich eigentlich nichts ändert, was ich einmal in den Griff bekommen habe. So, und das steht allerdings im krassen Gegensatz zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Jeder Tag ist eine Änderung. Ja? Und die einzige Konstante ist der Wandel. Veränderungen machen Angst. So, und das erlebe ich im beruflichen Umfeld ganz extrem. Es ist bei uns kaum eine Veränderung oder Neuorganisation möglich, ohne dass sie nicht sofort zerrissen wird. Teilweise ohne irgendeine Detailkenntnis, teilweise ohne sich überhaupt mit dem Thema beschäftigt zu haben. Einfach die Tatsache, dass da etwas geschieht, was etwas verändert, führt zu dieser Reaktion. Das erlebe ich tagtäglich und denke, das ist ein weiterer Ausdruck dafür. Das gilt auch privat. Sich privat zu verändern ist auch nicht trivial. Wir haben teilweise riesige Probleme, Mitarbeiter zu finden, die zu einem Umzug bereit sind. Ein sehr, sehr großes Problem. Es wird unheimlich viel über Mobilität gesprochen, aber in der Praxis ein Riesenhemmnis, in Anführungszeichen. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass der berufliche Umzug das Maß aller Dinge ist. Aber es gibt manchmal Situationen, wo es einfach notwendig ist. Und wir haben Schwierigkeiten, wirklich Menschen zu finden, die sich darauf einlassen. Zugegeben ist ein Umzug eine Veränderung, die gigantisch ist. Man verlässt, wenn man jetzt nicht gerade innerhalb einer Stadt umzieht, man verlässt den Kulturraum, man lässt soziale Bindungen hinter sich, man lässt Gewohntes hinter sich, man muss vieles wieder neu lernen. Aber die Frage ist, ob nicht in so einem Umzug teilweise auch eine große Chance steckt. Also ich kann nur von uns berichten, wir haben 1997 in Bochum gelebt, in einer relativ kleinen Wohnung, ohne Balkon. Wenn es im Sommer stickig wurde, mussten wir ständig spazieren gehen, um ein bisschen frische Luft zu kriegen. Wir sind dann 1997 nach München gegangen und hatten zum ersten Mal eine Wohnung mit Balkon. Hat uns sehr gut gefallen. Und wir sind jetzt 1999 in ein kleines Reihenhaus mit Garten gezogen. Es gibt auch Veränderungen, die einfach positiv sind. Ich gebe das mal als Beispiel. Auch Umzüge. Ja? Auch Umzüge. Auch wenn ich weiß, dass das für viele ein schwieriges Thema ist. Diese Veränderung einfach auch als Chance zu sehen. Veränderungen sind eben nicht nur eine große Bedrohung, sondern häufig auch die Voraussetzung, dass wirklich etwas besser wird. So, und dieses heißt, erstmal Dinge loszulassen. Und Veränderungen sind ja dadurch gekennzeichnet, dass bevor ich das Neue aufnehme, ich eigentlich erstmal das, was ich aktuell habe, loslasse oder zumindest in Frage stellen muss. Und das ist eine Riesenherausforderung. Hallo. Ja, wenn ihr bislang Veränderungen nur als Bedrohung erlebt habt oder auch als Veränderung zum Schlechteren, dann könnte das vielleicht auch noch an einer anderen Wahrheit liegen, die ich auch einfach mal in den Raum stellen möchte. Nämlich neben der Tatsache, dass Veränderungen in vielen Fällen als Chance und Voraussetzung zum Erreichen etwas Besseres dienen, kann man beim Beobachten von Veränderungsprozessen auch noch zu einer anderen Erkenntnis kommen. Es gibt allen Grund, Veränderungen aktiv zu gestalten. Und das ist ein weiteres Thema, ein weiterer Schwerpunkt, über den ich mit euch nachdenken möchte. Denn es gibt einen schönen Satz, der für mich immer sehr wichtig ist. Wer nicht verändert, der wird verändert. Denn Tatsache ist, dass wenn Veränderungen zum Alltag werden, wenn Veränderungen der Normalfall sind, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich verändere oder ich werde verändert. So, und dieser Satz, der ist für mich in den letzten Jahren regelrecht zu einem Leitsatz geworden, beruflich wie privat. Denn wenn man Dinge laufen lässt oder eventuell sogar noch mit Beharrungsvermögen dagegen ankämpft, dann kann es sein, dass Veränderung tatsächlich zur Bedrohung wird, weil man in diesem Prozess einfach nicht mehr beteiligt ist und weil man nicht unbedingt weiß, wie man diesen Prozess in den Griff kriegen soll. Denn eines steht fest, und das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe und die vielleicht viele von euch gemacht haben. Durch Beharrungsvermögen wird keine Veränderung wirklich verhindert. Sie wird vielleicht etwas verzögert, aber letztlich kommt sie doch. Und die Gefahr, dass durch eine Veränderung, die andere treiben und an der ich nicht selbst beteiligt bin, tatsächlich eine Situation entsteht, die für mich nicht mehr zur Chance wird, sondern auch Verlustelemente hat, die ist relativ groß. Und Veränderungen in dieser Welt geschehen halt in den seltensten Fällen ohne den Einfluss von Menschen. Ich meine, es gibt vielleicht Veränderungen bei Naturgewalten, selbst da kann man sich nicht mehr sicher sein, ob der Mensch nicht doch beteiligt ist. Aber es sind immer Menschen, die verändern und die verändert werden. So, und ich denke, es ist ein Grund mehr, wirklich die Augen offen zu halten, wo Veränderungsbedarf ist, wo sich Veränderungen anbahnen, wo es Sinn macht, Veränderungen aktiv zu gestalten. Das einfach mal so als Rahmenbedingung vom Wesen der Veränderung. Sie kommt in jedem Fall. Sie lässt sich nicht aufhalten, sie lässt sich eigentlich nur gestalten oder durch Beharrungsvermögen vielleicht aufschieben, aber im Endeffekt zieht man sich selber raus aus der Möglichkeit, diesen Veränderungsprozess aktiv mitzugestalten. Ja, ich möchte einfach mit diesen einstimmenden Worten ein paar Erlebnisse und Erfahrungen weitergeben, einmal aus dem beruflichen Umfeld und anschließend auch aus dem privaten Umfeld. Vielleicht einfach ein paar Informationen vorweg. Ich hatte ja gestern noch nicht die Chance, mich so vorzustellen. Mein Name ist der Carsten Stehr. Verheiratet bin ich, zwei Jungs habe ich, von einer versucht, hier mit mir in Kontakt zu treten. Ja, ich habe beruflich einige Veränderungen hinter mir. Ich bin bei einem großen Elektrokonzern in München, nämlich bei Siemens, und habe in den letzten Jahren einige unterschiedliche Aufgaben gehabt und bin momentan verantwortlich für eine Vertriebsorganisation in Deutschland, die sogenannte Callcenter-Board. Ich weiß nicht, wem das was sagt. Das sind diese Anrufzentralen oder Kontaktzentralen, wenn man irgendwelche gebührenfreien Nummern oder Service-Nummern oder was weiß ich anruft. Und ja, diese Organisation ist noch nicht allzu alt. Die gibt es erst in dieser Form seit dem 1.10.1998. Und ja, das ist ein sehr spannender Markt, ein sehr schnell wachsender Markt und damit auch ein Markt der ständigen Veränderung. Die Situation in der Organisation ist bei uns die, dass die bundesweit 50 Mitarbeiter, die wir haben, dass die an unterschiedlichsten Standorten in Deutschland sitzen. Das heißt, wir arbeiten sehr, sehr virtuell zusammen. Das sind 5 Standorte oder 6 Standorte über ganz Deutschland verteilt. Und von daher ist es für uns völlig normal, dass Mitarbeiter und Teamleiter nicht an einem Standort sitzen. Sondern wir arbeiten sehr, 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 sehr virtuell. Wir arbeiten viel mit Telefonie, mit E-Mails oder Videokonferenzen und versuchen eben die neuen Möglichkeiten, die da sind, zu nutzen. Ja, diese Struktur, hatte ich gesagt, ist noch relativ jung. Und als ich diese Aufgabe übernommen habe im Frühjahr letzten Jahres, da hatte ich noch eine Struktur, die bestand aus 3 Teams. Aus 3 Teams, die an einem gleichen Standort waren. Die kommt gleich. So, wir hatten 3 Teams, die an einem Standort zusammengearbeitet haben. So, und für mich war relativ schnell klar, dass diese Struktur, wie ich sie damals hatte, so an diesem Markt keine großen Möglichkeiten bringen würde. Das Problem war nur 3 Teams an 3 unterschiedlichen Standorten, nämlich ein Team in Süddeutschland, ein Team in der Mitte Deutschlands und ein Team in Westdeutschland. Das ist eine Struktur, die sich nicht so ohne weiteres verändern lässt, weil man eben nicht davon ausgehen kann, dass ein Umzug von allen so ohne weiteres mitgemacht wird, der auch nicht immer sinnvoll ist. Ich meine, gerade in einer Arbeitswelt, die sehr virtuell arbeitet, muss das nicht immer sein. So, und wir hatten seinerzeit eine Organisationsänderung vorgenommen, die sehr, sehr mühsam war, die zu sehr viel Unruhe in der Mitarbeiterschaft geführt hat, wo ich aber trotzdem heute der Auffassung bin, dass diese Veränderung richtig war. Die heutige Arbeitswelt ist geprägt von einer Vielzahl an Veränderungen. Und das kann ich absolut bestätigen. Die technologischen Möglichkeiten im Umfeld des Internets oder auch des Mobilfunks machen eine Art der Zusammenarbeit möglich, die vor Jahren noch völlig undenkbar war. Virtuelle Zusammenarbeit, Zusammenarbeit in Teams von Menschen, die sich selten sehen, die teilweise irgendwo in der Welt sitzen, teilweise sogar in unterschiedlichen Kontinenten, ist ein neues Stichwort. Und was das Ganze kennzeichnet, ist dieses wunderbare Schlagwort Speed oder Geschwindigkeit. Wir arbeiten heute in dieser Branche, und ich habe ja gehört, dass einige der IT-Branche auch zugehören, wir arbeiten heute mit einer Geschwindigkeit, die aus meiner Sicht atemberaubend ist. Und das wirklich teilweise atemberaubend. Also auch nicht nur im positiven Sinne. Es gibt diesen schönen Satz, dass nicht mehr die Großen die Kleinen fressen, sondern die Schnellen die Langsamen. Und deshalb geht es mehr und mehr darum, bei den Ersten zu sein. Bei den Ersten zu sein, die an neuen Entwicklungen teilhaben. Und da neue Entwicklungen gleichzeitig mit Veränderungsprozessen zu tun haben, kann man das aus meiner Sicht auf den Satz reduzieren, dass man sagt, dass derjenige morgen erfolgreich sein wird, der sich am schnellsten auf Veränderungen einstellen kann. Und derjenige, der sich am schnellsten auf Veränderungen einstellen kann, ist meist auch derjenige, der die Veränderungen anführt und treibt. Denn das, was ich vorhin gesagt habe, dass Veränderungen ja letztlich nicht von alleine geschehen, sondern dass diese getrieben werden, das zeigt sich in dieser Branche ganz deutlich. Und wenn man mal die letzten Monate Revue passieren lässt, was an Veränderungspotenzial in der Wirtschaft steckt, dann ist das atemberaubend. Wer hätte gedacht, dass die Deutsche und die Dresdner Bank fast zu einer Großbank geworden wären? Wer hätte das vor 2 Jahren noch gedacht? Wer hätte gedacht, dass der Großkonzern Mannesmann aus der Gegend, wo ich ja stamme oder komme im Moment, aus Hilden in Düsseldorf, wer hätte gedacht, dass dieser Großkonzern mit seiner über 100 Jahre alten Geschichte innerhalb weniger Wochen selber Geschichte war? Ja, und zwar übernommen worden ist von einem Partner, sage ich mal, der im Grunde genommen viel kleiner ist, wenn man das mal bezogen auf den Gesamtkonzern sieht. Wer hätte gedacht, auch ein Ruhrgebietsthema, dass der nahezu marode Krupp-Konzern den weitaus gesünderen Thyssen-Konzern übernehmen konnte? Und das aufgrund der Tatsache, dass Banken bereit waren, hier Geld zu investieren in einen Veränderungsprozess, der gewaltig ist. Wer hätte gedacht, dass eine Firma BMW durch diese Rover-Geschichten nahezu zum Übernahmekandidat geworden ist, sich vielleicht jetzt wieder etwas verändert? Und wer hätte vor 10 Jahren einen Markt darauf gewettet, dass die größten Unternehmen der Welt heute nicht mehr Shell heißen oder General Electric, sondern wenn man es von der Börse her nimmt, Firmen wie Cisco oder Microsoft, die natürlich eine unendliche Börsenbewertung haben, das ist klar. Aber hier zeigt sich, was für ein Veränderungspotenzial in diesem Markt steckt. Und ich behaupte, heute ist nichts mehr unmöglich. Selbst die Großkonzerne sind heute nicht mehr sicher davor, dass nicht irgendeine Firma der Welt, teilweise auch kleinere Firmen, über irgendwelche Investmentgeschichten auf einmal Firmen übernehmen, die 150 Jahre alt sind, die riesengroß sind, die Hunderttausende von Mitarbeitern haben. Ein unheimliches Veränderungspotenzial. Die Welt steckt voller Veränderungen. Wer heute die Zeitung aufschlägt, liest nahezu jeden Tag irgendetwas von einer Veränderung, die im Firmenübernahmebereich oder wo auch immer liegt, die man vor einiger Zeit nicht für möglich gehalten hätte. Die Welt ist voller Veränderung, jeden Tag neu. Und man hat auch den Eindruck, jeden Tag größer. Und letztlich stecken wir alle mittendrin. Und ich möchte das mal so hart formulieren, wer unter uns gerade jetzt der Meinung ist, er steckt nicht drin, der hat es noch nicht gemerkt. Der wird gerade verändert, wahrscheinlich. Ich weiß nicht wie, aber mit Sicherheit. Warum haben Firmen eigentlich das Bedürfnis, sich ständig zu verändern? Ich meine, das ist ja so ein Thema, was man gerade Großkonzernen vorwirft, dass ja nicht nur jährlich alle Abteilungsbezeichnungen verändert werden, sondern dass da ein ständiges Bedürfnis da ist, sich zu verändern. Gut, vielleicht einfach mal ein paar Gründe. Ich denke, dass die sogenannte Marktentwicklung oder auch Wettbewerbsentwicklung einen oft sehr unruhig macht, weil man einfach das Gefühl hat, man könnte besser arbeiten. So, und in diesem Markt ist es tatsächlich so, dass in diesem Wettbewerbsvergleich ständig jemand auf irgendeine gute Idee kommt, die einen dazu treibt, zumindest mal nachzuziehen. Und jeder träumt natürlich davon, dass er nicht nachzieht, sondern dass er vorne weg eilt. Und ich kann nur sagen, als ich diese Organisation vor gut einem Jahr übernommen habe, da war das Teil unseres Problems, dass der gesamte Wettbewerb dabei war, sich viel ganzheitlicher auszurichten wie wir. Und eines klar war, wenn wir die damals etablierte Struktur beibehalten hätten, bin ich mir nicht sicher, ob wir sie heute noch bräuchten. Das geht nämlich auch relativ schnell. Also das ist ein Thema, die Augen offen halten, was passiert eigentlich um einen herum? Arbeitet man noch so, dass man überhaupt die Chance hat, erfolgreich zu sein? Ja, ein weiterer Grund ist sicherlich der, dass man von Zeit zu Zeit das Gefühl hat, man sollte Dinge mal konsequenter tun, wie man sie bisher getan hat. Oder Dinge erstmalig tun, die man noch nicht getan hat. Und das ist ein Problem, ich weiß nicht, wer im Konzernumfeld arbeitet, gerade von Großkonzernen, die sehr erfolgreich sind. Wenn große Konzerne sehr erfolgreich sind, dann werden sie im Allgemeinen müde. Und gerade die erfolgreichen Mitarbeiter werden sehr müde, weil sie nämlich der Auffassung sind, sie sind seit Jahren erfolgreich und dieses ständige Verändern, das sitzen sie auch noch aus. Ja, es gibt so einen schönen Satz, mir ist es egal, wer über mir Chef ist, weil die Chefs halt dann doch öfter mal gewechselt haben, aber es Kollegen gibt, die seit Jahren sehr erfolgreich sind und eigentlich immer das Gleiche getan haben. Das ist ein sehr großes Problem da, wenn man auf einmal merkt, dass was man tut, ist vielleicht nicht mehr das, was morgen so notwendig ist, sondern das ist ein weiterer Veränderungsprozess. Gerade diejenigen, die meinen, dass sie sich um Neuigkeiten nicht bemühen müssen im Konzernumfeld, denen muss man eigentlich ein großes Noch zurufen. Und es ist eine Erfahrung, die leider auch sehr trübe ist. Veränderungen in einer sehr erfolgreichen Zeit durchzusetzen, ist schier unmöglich. Ist schier unmöglich. Wenn man in einem Umfeld arbeitet, das sehr erfolgreich und sehr selbstbewusst agiert, und es stehen große Veränderungen an, das geht so gut wie nicht. Interessanterweise geht man erst dann, wenn man für einen kurzen Moment wachgerüttelt wird, weil irgendwas wegrutscht. Das ist zwar traurig, aber die Erfahrung habe ich immer wieder gemacht. Immerhin hat unser Firmenchef sogar 1997 ein Buch mit dem Titel geschrieben, wie kommt das Neue in die Welt? Ja, um einfach mal wachzurütteln und immer wieder darüber nachzudenken, ob das, was ich heute erfolgreich tue, auch noch das ist, was ich morgen erfolgreich tun kann. Das ist ein sehr großes Thema. Dann gibt es natürlich den Grund, dass man sich persönlich verändern muss. Es gibt nun mal den Fall, dass man mit einem Chef nicht klarkommt. Das kann passieren. So, und die Frage ist, ob man das wirklich durch Gespräch und durch ein Miteinander geregelt bekommt oder ob teilweise einfach Veränderung ansteht. Auch das kann mal sein. Das muss man sich hinterfragen. Es gibt auch den umgekehrten Fall, und den musste ich leider mal erleben, dass es im Mitarbeiterumfeld Kollegen gibt, die ihre Kollegen mit runterziehen und einfach eine schlechte Stimmung verbreiten. Auch den Fall gibt es. Ich habe das mal sehr extrem gehabt, dass ein Mitarbeiter sogar ständig den eigenen Chef absägen wollte und das mit Hilfe seiner weiteren Kollegen. Das ist schwierig. Und wenn man das im Gesprächsumfeld nicht hinbekommt, dann kann das durchaus Grund für Veränderung sein. Zumindest muss man das denken dürfen. Das ist ein schwieriges Thema. Aber es hat mit Veränderung zu tun, um einfach rauszukommen aus diesen Zwickmühlen, in die man da geraten kann. Wenn ich nochmal den Fall reflektiere der Teamneustrukturierung, dann kann ich sagen, es war eine Kombination aus allem. Wir hatten die Situation, dass der Markt uns wegrannte an einer Ecke und wir mussten reagieren. Wir haben die Situation, dass wir ein Geschäft machen, was für uns sehr neu ist, wo viele Kollegen erst überzeugt werden müssen, dass das überhaupt ein Geschäft ist, weil wir halt in anderen Bereichen sehr lange erfolgreich sind. So, und dieses Problem mit der Mitarbeiterproblematik habe ich auch schon beschrieben. So, und in dem Moment, wo sich ganze Gruppen mit Zielen nicht identifizieren können oder es einfach teilweise Situationen gibt, die man sogar mit Mobbing beschreiben kann, auch das kann passieren im Umfeld von Veränderungsprozessen, dann ist meine Erfahrung die, dass es einfach manchmal notwendig ist, Veränderungen sehr, sehr deutlich zu kommunizieren und möglicherweise auch dann Veränderungen vorzunehmen. lasse das mal so pauschal stehen, weil man das im Einzelfall wirklich diskutieren muss, ob das dran ist. Also ich bin niemand, der sagt, bitte das erste Problem sofort mit einer Veränderung erledigen. Aber es gibt Momente, da ist das notwendig, aus meiner Sicht, um einfach in Summe sicherzustellen, dass die Organisation in Frage stellt. Für mich war damals jedenfalls eines klar, als diese ganzen Veränderungsprozesse anstanden, nämlich die Frage, ob wir uns verändern wollen, bevor wir verändert werden. Wir waren damals in der Situation, dass für mich ganz klar war, es dauert nicht mehr lange und man wird uns verändern. Der Satz vom Anfang, wer nicht verändert, wird verändert, das passiert. Das passiert im beruflichen Umfeld sehr extrem. Vielleicht im selbstständigen Umfeld nicht so sehr, da ist es vielleicht mehr die Situation, sich auf den Markt einzustellen. Aber im Konzernumfeld ist das deutlich so. Wer da die Veränderung nicht anstößt, der wird irgendwann verändert, wenn es offensichtlich Veränderungsbedarf gibt. So, und letztlich stand für mich fest, dass wir uns aus eigener Kraft verändern müssen. Und trotz all der Unruhe, die es dadurch gab, trotz sogar des Verlustes einiger Mitarbeiter, die einfach gesagt haben, das ist nicht mehr meine Welt, die auch für sich entschieden haben, sich zu verändern, wo wir gar nicht darauf einwirken mussten, dass sie das tun, muss ich sagen, ein halbes Jahr, nachdem wir das jetzt gelebt haben, bin ich der Überzeugung, dass diese Veränderung richtig war und notwendig war und letztlich das Ergebnis auch dafür spricht. Was will ich damit sagen, mit diesen eher doch schwierig klingenden Worten? Ich glaube, dass es manchmal wichtig ist, Veränderungen auch aktiv gegen Widerstand durchzusetzen. Veränderungen haben mit Widerstand zu tun. Das geht nicht immer so reibungslos. Das kann man nicht unterstellen, dass jeder vom Tag 1 an begeistert ist davon, was passiert. Und letztlich bleibt auch eines, und das muss ich auch ganz ehrlich zugeben, es bleibt ein Moment der Unsicherheit, ob die Entscheidung richtig ist. Denn in dem Moment, wo man vor der Veränderung steht, ist die Frage schon, ob das wirklich der richtige Schritt ist. Das kann man zwar durchdenken, durchplanen, man kann es durch Berater, wen auch immer absichern, aber es bleibt ein gewisses Risiko. Und ich glaube, dass dieses Risiko im Endeffekt genau dieser kleine Schritt ist, den man machen muss, den wir alle machen müssen, eigentlich jeden Tag, uns auf Veränderungen einzulassen, ohne zu wissen, was am Ende rauskommt. Denn das ist ein weiteres Element von Veränderung, Veränderung auf einen Zustand hin, von dem wir noch nicht wissen, wie er eintritt. Aber ich glaube, dass dieses Risiko einfach notwendig ist. Und ich möchte es mal auf den Satz bringen, ohne Kolumbus kein Amerika, bin ich wieder geprägt von meiner Reise. So, was wäre ohne Amerika? Jetzt kann man sagen, gut, wenn es nicht Kolumbus war, wäre es irgendwann jemand anders gewesen. Aber es waren eigentlich immer Menschen, die diesen Schritt gewagt haben in eine für sie völlig unbekannte Welt, die diese bahnbrechenden Veränderungen gebracht haben. Und ich denke, das ist für uns alle immer wieder ein Beispiel, dass es von Zeit zu Zeit notwendig ist, diesen Schritt zu tun. Und ich denke, gerade aus Sicht des christlichen Glaubens, aus Sicht des Vertrauens, dass wir unser Leben halt nicht selber in Händen halten, ist das, glaube ich, ein Schritt, den man gehen kann. Ich möchte aber da nachher noch drauf kommen. Ich möchte euch auch wirklich dazu ermutigen, die Augen offen zu halten, wo Veränderungen notwendig sind. Und dann, wenn ihr diese Bereiche identifiziert habt, diese Veränderungen wirklich aktiv umzusetzen. Sei es im Großen wie im Kleinen. Da gibt es viele Veränderungsmöglichkeiten, ob im beruflichen Umfeld, ob im privaten Umfeld. Aber jetzt gerade im beruflichen Bereich. Wenn ihr den Eindruck habt, irgendetwas um euch herum geschieht, wenn ihr den Eindruck habt, es gibt Veränderungsbedarf an euch selbst, in eurer Teamumgebung, wie auch immer, dann geht das an. Sicherlich im Rahmen der Möglichkeiten, die man hat. Ich meine, es ist illusorisch zu meinen, dass man in einem Großkonzern irgendeine dramatische Veränderung herbeiführen kann, das sehe ich genauso. Aber es gibt immer ein Veränderungsumfeld, auf das man Einfluss hat. Und wenn es zunächst mal das eigene Umfeld ist, der eigene Arbeitsplatz. Aber geht das Thema an? Ihr werdet sonst verändert, da bin ich von überzeugt. Und die Frage ist, ob es da nicht sinnvoller ist, das wirklich andersrum zu tun. Ich weiß nicht, wer von euch bereits Mitarbeiter führt, jetzt war ich gestern leider nicht dabei, habe da die Möglichkeit nicht gehabt. In dem Moment, wo man für Mitarbeiter verantwortlich ist, ist meine Erfahrung, dass Veränderungsprozesse nochmal anders erlebt werden, weil die Frage der Veränderung letztlich keine rein persönliche mehr ist. In dem Moment, wo die gesamte Organisation verändert wird, geht es sehr stark darum, Betroffene mitzunehmen in diesem Veränderungsprozess. Und das möglichst früh. Ich kann nur sagen, als wir damals diese Neustruktur eingeleitet haben, haben wir uns sehr früh bemüht, wirklich durch eine offene Informationspolitik, durch Abfragen der Ideen der Mitarbeiter, durch Teambildung und so weiter, diese Veränderungsprozesse einzubringen. So, diese Dinge sind nicht am grünen Tisch entstanden. Und ich glaube auch, dass die Veränderungen, die an grünen Tischen entstehen können und die hinter verschlossenen Türen entstehen werden, in Zukunft immer weniger sein werden. Durch die heutigen Möglichkeiten Informationsübermittlung, ob das Internetstrukturen sind oder irgendwelche anderen Dinge, kann es aus meiner Sicht immer weniger sinnhaft sein, solche Veränderungsprozesse sehr lange geheim zu halten. Es entsteht das größte Problem, das man in einer Organisation haben kann, nämlich das Gerücht. Und im Endeffekt ist das Gerücht etwas so lahmlegendes, dass man eigentlich nur im Gegenteil ermutigen kann, wenn es nicht wirklich Grund gibt, Dinge geheim zu halten, die Dinge sehr offen zu kommunizieren, sich Meinungen einzuholen, Dinge zu hinterfragen, auch die Mitarbeiter oder die eigenen Kollegen da abzuholen, wo sie stehen. Es ist ja letztlich ein langer Weg von dem Punkt, wo ich bin, zu dem Punkt, wo ich hin will. Und dieser Veränderungsprozess tut weh. Und je früher ich darüber rede und je mehr ich die Menschen einbinde und ihnen auch die Möglichkeit gebe, ihre Ideen einzubringen, desto früher ich sie informiere, desto mehr nehme ich sie auch ernst. So, und dieses Problem der Gerüchte ist aus meiner Sicht gerade in großen Unternehmen ein so lahmlegendes Thema, dass teilweise Situationen eintreten, wenn irgendwann im April ein Gerücht hochkommt, dass es eine Veränderung gibt Anfang Oktober, dann gibt es Abteilungen, da ist Schluss für den Rest des Geschäftsjahres. Ja? Wenn man einfach nicht weiß, was passiert jetzt, wie kann ich mich darauf einstellen, dann geht die interne Diskussion los, dann geht die Politik auf den Bürogängen los, dann wird das Thema durchdiskutiert, dann werden die Eventualitäten diskutiert. Nun, relativ schnell ist man bei 3 Monaten völlig verschwendeter Zeit. Und deswegen kann ich nur sagen, wer die Chance hat, an solchen Veränderungsprozessen teilzunehmen und wer die Chance hat, diese zu kommunizieren, der sollte es tun. Konsequent, frühzeitig. Denn alles andere führt nur zu einem, nämlich zum Gerücht. Und im Endeffekt, und das ist ja auch das Interessante, an jedem Gerücht ist halt immer was Wahres dran. Denn so gut ist die Informationspolitik in den Unternehmen meist auch, dass das schon irgendwo was zu tun hat mit dem, was passiert. Vielleicht nicht genau so, aber auf jeden Fall so, dass man nicht sagen kann, das stimmt so nicht. Ja? Und deswegen einfach der Appell, Gerüchte zu vermeiden, offen kommunizieren. Veränderungen haben auch mit Kommunikation zu tun. Ich meine, sich Neues auszudenken, ist schon nicht einfach manchmal, aber dieses Neue zu kommunizieren und anschließend alle wieder an Bord zu haben, das ist das eigentlich Spannende. So, und ich kann nur sagen, das kostet Zeit. Das sind viele Gespräche, die man investieren muss. Ich selber habe in der damaligen Veränderungszeit sehr viele Gespräche geführt, sehr viele Einzelgespräche, wo man immer wieder Dinge erklären musste und erklären konnte. Und ich kann nur sagen, im Nachhinein ist das wertvoll investierte Zeit. Weil es im Endeffekt dazu führt, dass die Menschen wieder an Bord kommen, dass sie sich identifizieren, dass sie sich selber wieder einbringen. Und was auch eine Tatsache ist, dass Veränderungen, die über zig Ecken kommuniziert werden, meist auch nicht mehr so ankommen, wie man sie mal kommuniziert hat. Es gibt ja dieses berühmte Spiel, ich weiß nicht, wie es heißt, wo einer nach dem anderen sich da was ins Ohr flüstert. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist in Unternehmen auch so. Weil jeder die Information so, wie sie ist, nimmt und letztlich noch ergänzt um Dinge, die er meint und das als die nächste Wahrheit weitergibt. Und das dreimal gespielt macht aus einer kleinen Veränderung ein Unternehmensaufkauf und umgekehrt. Das ist ein sehr großes Thema, wo ich einfach denke, die Zeit lohnt sich, miteinander zu reden und Veränderungen wirklich zu kommunizieren. Ja, Veränderungen im beruflichen Umfeld, ich kann es nur noch mal zusammenfassen, sie kommen in jedem Fall, sie sind auch notwendig teilweise, weil einfach andere sich schneller verändern, weil man selber merkt, man könnte besser sein. Diese Veränderungen sehr frühzeitig anzugehen, aktiv anzugehen, sie auch zu kommunizieren mit denen, die sie betreffen, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Ja, Veränderungsprozesse, auch die beruflichen, betreffen natürlich letztlich nicht nur denjenigen, der im Beruf steckt, sondern wenn man Familie hat, auch die Familie dahinter. Und deswegen möchte ich gerne den Schwenk machen, nachdem ich euch eigentlich diese Folie hätte zeigen wollen und vergessen habe, zu einer weiteren Folie. Nämlich vom Umgang mit Veränderungen in der Familie. Jetzt war ich ja auch gestern Abend nicht da. Ich weiß jetzt nicht genau, wer von euch alles schon Familie hat oder mal Familie haben wird. Die Familie haben, können vielleicht manches nachvollziehen. Die sich auf Familie vorbereiten, vielleicht einfach einen Gedankenanstoß mitnehmen. Für irgendwas, was vielleicht mal kommt. Ja, dass ich verheiratet bin mit Sabine, hatte ich schon gesagt, dass wir 2 Jungs haben, der eine ist nach oben, hatte ich auch schon gesagt. Wir haben an 3 unterschiedlichen Wohnorten gelebt in den letzten 4 Jahren und das war spannend. Das war spannend auch als Familie. So, was ich noch nicht erzählt habe, dass ich Sabine mit diesem Gedanken bereits vor der Hochzeit konfrontiert habe, weil ich ihr seinerzeit mal gesagt habe, pass mal auf, wenn du das hier wirklich willst mit mir, dann wirst du öfter die Koffer packen müssen, vielleicht. So, ich habe ihr das seinerzeit sehr offen gesagt, weil ich dachte, das ist fair. So, und das könnt ihr auch in diesem Interview nachlesen, das hat sie auch bejaht, aber es ist doch nicht so einfach. Also die Dinge mal zu besprechen im Vorfeld und zu sagen, ja, das ist schon richtig so und die Dinge nachher zu erleben, das sind einmal 2 Paar Schuhe. Nur ich habe manchmal das Gefühl, dass dieses Wort Change Management tatsächlich nicht nur eine berufliche Bedeutung hat, sondern auch eine familiäre, wenn nicht manchmal noch viel mehr. Denn gerade in diesem Umfeld der Wohnortveränderung ist einiges passiert. Nur mal so als Beispiel, als ich Ende 1996 mit der Versetzung nach München konfrontiert war, die dann zum 01.01.97 stattfand, war Sabine gerade schwanger. Witzigerweise war sie immer gerade schwanger, wenn ich versetzt wurde. Aber meist eine Woche vorher oder so. Ne? So, damals hat Sabine noch gearbeitet und wir wollten zumindest versuchen, dass sie den Mutterschutz erreicht, ne? Um einfach dieses nicht aufzugeben. Deswegen konnten wir erst relativ spät nach München umziehen. Das hieß, als wir nach München kamen, hatten wir noch genau 3 Monate Zeit, um eine Klinik zu finden, um neue Ärzte zu finden, um uns auf diese Entbindung vorzubereiten. Und es war das erste Kind. Auch spannende Situation, weil man ja eh nicht weiß, wie das abläuft. Ja? So, und da muss ich ehrlich zugeben, das hat uns sehr stark beschäftigt. Denn ob das alles gut geht und ob man die richtige Klinik findet, man kennt ja nichts. Ja? Man hat ja auch noch nicht so viele Möglichkeiten, sich Empfehlungen einzuholen. Und ich kann nur sagen, wir haben das gerade so hingekriegt, dass wir den letzten Kursabend hatten und am Dienstag drauf Benjamin zur Welt kam. Ja? Das war also wirklich just in time. Und 2 Wochen zu früh. Und ich kann nur sagen, dass dieses erste Kind mein Leben, unser Leben dermaßen dramatisch verändert hat, dass für mich eigentlich das Thema Change Management das Thema überhaupt war im familiären Umfeld. Weitaus mehr als alle beruflichen Veränderungen bis da, muss ich einfach sagen. Für die Kinder haben, die werden es verstehen, und die sie mal bekommen, können sich dann darauf vorbereiten oder freuen. Ja, knapp 2 Jahre später war es bei uns so, dass wir nahezu in der identischen Situation waren. Sabine war gerade zum 2. Mal schwanger, da bekam ich die Information, dass man uns in die USA schicken wollte. Auch schon relativ konkret, das war Anfang Oktober 1998. Diesmal war es nicht nur ein kleiner Hügel, diesmal war es ein richtiger Berg. Ja, war ein völlig neues Gesundheitssystem und was weiß ich nicht alles. Ich meine, wir hatten zwar die Chance, den ersten Amerikaner in die Familie zu kriegen, aber die Möglichkeiten oder die offenen Fragen waren halt weitaus größer. Eine schwierige Zeit damals, weil es fast 5 Monate gedauert hat, in der man uns wöchentlich bestätigt hat, dass die Entscheidung jetzt kurz bevorsteht. 5 Monate bis Ende Februar 1999 und dann bin ich wieder da, wo ich am Anfang war. Das war die Entscheidung, dann innerhalb von 4 Tagen einen anderen Job zu nehmen. Change Management. Das war für uns eine unheimlich schwierige Phase, in der wir uns auf eine Veränderung vorbereiten mussten, die noch nicht da war, die aber anstand und mit der wir hin mussten. Auf die wir uns vorbereiten mussten, ohne zu wissen, dass sie tatsächlich kommt. Ja, Veränderung war für uns in der damaligen Zeit ein Wort, das fast täglich neue Inhalte bekommen hat. Ja, jeden Tag eine neue Facette. Und die Frage ist natürlich, und das haben wir uns auch oft gefragt, wie gehen wir als Ehepaar damit um? Wie gehen wir als Familie damit um? Wie kann man das handeln? So, ich möchte dir wirklich eins weitergeben, weil ich das für sehr, sehr wichtig halte. Wir waren im Gespräch als Ehepaar und als Familie. Und das halte ich für das absolut Wichtigste überhaupt. In solchen Phasen der Veränderung und in solchen Phasen vielleicht auch der Ungewissheit, wo Veränderungen anstehen, die man noch nicht kennt, geht es ums Gespräch, in Kontakt sein. Nicht nur irgendwann mal so am Wochenende, sondern ständig. Wir waren ständig im Gespräch, auch telefonisch, teilweise sogar stündlich. Sich gemeinsam auf Veränderungen vorzubereiten, an den gegenseitigen Gedanken und Empfindungen teilhaben zu lassen, ich sage auch bewusst mal Ängsten, an den offenen Fragen, um Zeiten großer Veränderungen gemeinsam gut durchstehen zu können, das ist aus meiner Sicht und aus unserer Erfahrung eine der wichtigsten Themen überhaupt. Kommunikation. Nicht nur Kommunikation mit den Mitarbeitern, was ich vorhin sagte, sondern Kommunikation innerhalb der Familie. Damit hängt natürlich noch was anderes zusammen, das ist das Thema Gebet. Für uns war damals in dieser Phase der offenen Entscheidung, ob etwas passieren wird oder nicht, das Gebet unendlich wichtig. Weil es eine große, große Gelegenheit war, alle unsere Fragen abzugeben an dem, von dem wir ja damals schon wussten, dass er weiß, wie es ausgeht. Und das war das Beruhigende, das gemeinsame Gebet. Das Problem ist, dass man in hektischen Zeiten ja genau dazu neigt, diesen Punkt zu vernachlässigen. Und auch das muss ich einfach bekennen. Ja, in dem Moment, wo es eng wird, wo es hektisch wird, wo die Dinge schnell aufeinanderprallen, ist das der Punkt, an dem man ja am ehesten spart. Ja, vielleicht noch morgens mal kurz so auf dem Weg irgendwo hin. So, was wir aber erlebt haben, deswegen kann ich nur ermutigen, es trotzdem zu tun, ist, dass Gelassenheit und Vertrauen eigentlich nur dann entstehen kann, wenn man dieses wirklich im Gebet vor Gott bringt und abgibt. Wirklich abgibt. Erst dann entsteht aus meiner Sicht positive Anspannung. Es gibt ja diesen Stressbegriff auf 2 Arten. Es gibt diesen positiven oder negativen Stress. Und Vorbereitung auf Veränderung und Leben in Veränderung ist Stress. Die Frage ist nur, ob man diesen Stress positiv kanalisieren kann oder ob er negativ wird. Und ich glaube, dass das Gebet sehr, sehr stark dazu beitragen kann, dass eine Veränderung, eine Vorbereitung auf Veränderung, ein Umgang mit Veränderung positiv gelingen kann. Natürlich wünscht man sich immer eine schnelle Antwort und abwarten ist keine schöne Zeit. Und 5 Monate abwarten ist schon gar keine schöne Zeit. Aber letztlich war es auch für uns eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung, dass Gott, und jetzt komme ich wieder auf den Satz von eben, manchmal eben erst nach Monaten sichtbar werden lässt, was er schon lange wusste. Und das war für uns immer wichtig, dass er es schon weiß. Er hat sich nur noch nicht entschieden, wann er es uns mitteilen wird. So, und ich denke, das ist in Veränderungsprozessen sehr, sehr wichtig, das einfach immer wieder zu wissen. So, und im Nachhinein kann ich nur sagen, dass wir oft gestaunt haben, wie gut Dinge doch vorbereitet waren. Vielleicht hat manches einfach auch noch Zeit gebraucht, um Dinge vorzubereiten. Ja, vielleicht war manchmal irgendeine Wohnung noch nicht frei. Oder wie auch immer. Gerade bei der Wohnungssuche haben wir oft Dinge erlebt, wo wir im Nachhinein nur staunen konnten. Wo sich Dinge einfach ergeben haben, vermeintlich, die für uns faszinierend waren. Ja, den Rat möchte ich einfach weitergeben an Ehepaare, an Familien, die es sind oder die es werden wollen. Redet wirklich miteinander. Bleibt im Gespräch und öffnet euch gegenseitig für Hoffnungen und Ängste. Ich möchte in dem Zusammenhang auch nochmal was sagen, weil ich das im Bekannten- und Kollegenkreis oft erlebe. Es gibt häufig die Meinung, dass man zu Hause über den Job nicht so viel reden sollte. Weil man ja die wertvolle private Zeit jetzt nicht auch noch mit beruflichem Kram vernichten will, ich sag's mal so. Man kann das sicherlich übertreiben, zu Hause über den Job zu reden. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, ich habe da eine gänzlich andere Meinung zu. Ich glaube, dass es unendlich wichtig ist, dass man auch zu Hause über seinen Beruf redet. Über die berufliche Situation, über anstehende Veränderungen, über die Umwelt, in der man lebt. Auch schon zu Zeiten, in denen vielleicht noch gar nicht über Veränderungen diskutiert wird. Reden über Erlebnisse und Erfahrungen, über Erfolge und Misserfolge. Mal über die Namen der Kollegen, mal über die Namen der Vorgesetzten, mal über die Situationen, die da sind. Warum, glaube ich, ist das so wichtig? Wie soll man in Zeiten der Veränderung denn miteinander reden, wenn man die ganze Vorgeschichte nicht kennt? Wie soll man in Zeiten der Veränderung kurzfristig auf einmal zueinander finden, wenn es darum geht, unter Umständen sehr, sehr konkrete Veränderungen zu besprechen, wenn man vorher nie über das berufliche Umfeld gesprochen hat? Das kann man kontrovers diskutieren, das weiß ich. Und es gibt auch Kollegen von mir, die das strikt ablehnen, indem sie sagen, sobald ich mein Haus betrete, ist das Thema Job für mich erledigt. Ich kann nur sagen, ich sehe das anders. Und die Erfahrungen, die wir gemacht haben, haben eigentlich auch bestätigt, dass es sehr, sehr hilfreich ist, auch im privaten Umfeld seinen Beruf mit einzubringen, Ehepartner mit einzubeziehen. Gerade dann, wenn man der Einzige ist, der arbeitet, ist auch noch ein Thema. Wenn zwei berufstätig sind, ist es nochmal anders. Aber gerade wenn die familiäre Situation die ist, dass vielleicht die Ehefrau zu Hause ist. Ich halte das für sehr, sehr wichtig, denn wie soll man sich einen Rat geben in dem Moment, wo man feststellt, man weiß gar nichts voneinander, in diesem beruflichen Umfeld. Und ich kann auch nur sagen, ich habe meine Frau oft als guten Ratgeber empfunden in solchen Zeiten. Weil es manchmal gut ist, einen Blick von außen zu bekommen, der nicht so total fremd ist, ja, weil nichts bekannt ist, aber einfach mal so Sparring zu spielen und zu sagen, sag mal, wie siehst du das? Denk dich mal rein in die Situation, was würdest du jetzt tun? Ja, unendlich wertvoll, kann ich nur weitergeben. Ich sage das auch deshalb, weil ich davon überzeugt bin, dass wir bereits heute und in Zukunft noch mehr in einer Wirtschaftswelt leben, in der das Berufsleben und das Privatleben nicht mehr strikt getrennt nebeneinander stehen werden. Davon bin ich überzeugt. Die Zeit, wo wir feste Arbeitszeiten hatten von 8 bis 4 oder wie auch immer, dann kam der strikte Feierabend, die sind aus meiner Sicht vielleicht noch nicht vorbei, aber sie gehen zu Ende. Und gerade wenn man in diesen schnelllebigen Branchen, über die wir vorhin gesprochen haben, arbeitet, dann sind sie zu Ende. Dann sind sie zu Ende. Und die technologischen Möglichkeiten, die wir heute haben, beispielsweise über diese Teleworking oder Heimarbeitsplätze, die führen auch dazu, dass man heute ja auf alle wichtigen Informationen des Unternehmens Zugriff hat. Es ist halt kein Problem, von zu Hause so zu arbeiten wie im Büro. Ja, man wählt sich da irgendwo ein und man hat seinen Rechner vor sich wie am Arbeitsplatz. Sämtlicher E-Mail-Zugriff, sämtlicher Informationszugriff, alles von zu Hause. Mobilität und Reisetätigkeit lassen die klassischen Arbeitszeiten völlig an Bedeutung verlieren. Also ich weiß nicht, wer von euch schon mal mit dem Flugzeug unterwegs ist, was ja in Deutschland ein großes Vergnügen ist. Das ist eben sehr üblich, morgens das erste Flugzeug und abends das letzte zu nehmen. Das passiert heute, und zwar regelmäßig. So, und da redet man nicht mehr über Arbeitszeiten, sondern wenn man auch noch das Glück hat, dass die 2 Stunden Verspätung wie jeden Freitagabend in München immer wieder eintreten, dann redet man halt davon, dass man sehr spät nach Hause kommt und trotzdem am nächsten Morgen wieder zur Arbeit geht. Man redet aber im Teleworking-Umfeld vielleicht auch davon, und das tun viele, auch meine Mitarbeiter, dass sie halt mal einen Vormittag zu Hause verbringen und sich vielleicht mal eine Stunde zurückziehen, weil sie irgendeinen Vortrag vorbereiten. Und sie kriegen alle Informationen ja aus irgendwelchen Internetszenarien raus. Das verschwimmt. Das verschwimmt völlig. Wir haben unterschiedliche Arbeitszeitsituationen, wo es Arbeitsspitzen gibt, um irgendwelche Ziele zu erreichen. Und dann gibt es vielleicht mal Ruhephasen. Wobei, wenn ich das mit den Ruhephasen anspreche, dann würde meine Frau jetzt sagen, sag nicht im Moment. Das geht vielleicht vielen hier. Also die Arbeitsspitzen gehen leider auch ineinander über. Ich glaube aber, dass wir uns wirklich darauf einrichten müssen, dass das strikte Trennen von Arbeitszeit und Privatzeit nach festen Zeitrhythmen von bis, einer Situation weichen wird, die das flexibler machen wird. Ja, wir werden manche Dinge halt dann mal abends tun, arbeitsmäßig, und dafür vielleicht den Vormittag familiär verbringen. Das ist keine Theorie, was ich erzähle. Das ist unsere gelebte Wirklichkeit heute schon. So, und ich glaube, dass es einfach auch deswegen wichtig ist, Familie an diesem gesamten Berufsleben teilhaben zu lassen. Um das einfach nicht wie ein Fremdkörper entstehen zu lassen. Ich glaube, wer diese Entwicklung nicht kategorisch ablehnen will, indem er sich bewusst entzieht, und das geht natürlich auch, zu sagen, ich will gar nicht in diese Welt hinein, wo Arbeitsleben und Privatleben so miteinander vermischt sind. Wer das bewusst nicht will und sagt, ich will mich darauf einlassen, der tut gut daran, die Familie einzubinden. Denn ich glaube eins, dass Flexibilität in Beruf und Familie spätestens dann zwei Seiten einer Medaille sind. Denn im Endeffekt wird das, was beruflich passiert, die Familie sehr stark beeinflussen und werden vielleicht auch familiäre Situationen dazu führen, dass man sein Arbeitsleben für eine gewisse Zeit einfach verändert. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten heute auch, gerade wenn Kinder geboren sind, für Frauen von zu Hause zu arbeiten. Das ist bei uns sehr üblich. Dass man wirklich gewisse Zeiten am Tag nutzt, über diese technischen Möglichkeiten von zu Hause zu arbeiten. Auch hier werden wir noch Dinge erleben, die in der Vergangenheit so ohne weiteres nicht möglich waren. Und deswegen halte ich es für wichtig, im familiären Umfeld wirklich im Gespräch zu bleiben und auch die beruflichen Erfahrungen mit einzubringen. Denn das Thema gehört letztlich zu mir. Ja, wir haben gesprochen über das Wesen der Veränderungen. Wir haben gesprochen über die Veränderungen im Beruf und Veränderungen in Familie, die aus meiner Sicht dann doch irgendwann ineinander übergehen. Und ich möchte einfach versuchen, das Ganze, was ich gesagt habe, nochmal zusammenzufassen in 7 Schritten. Wo ich glaube, dass das Schritte sind, die dazu dienen und dabei helfen können, sich auf Veränderungen wirklich einzustellen. 7 Schritte auf dem Weg zur Veränderung. Wobei ich jetzt nicht sage, das ist ein super Kochrezept und wer das tut, der wird es schaffen. Ich möchte das einfach als Angebot geben, weil ich glaube, dass da Elemente drinstecken, die ich aus meiner Erfahrung als hilfreich bestätigen kann. Ja, ich möchte bewusst sagen, kein Kochrezept und sagen, und genauso soll es sein. Aber es ist ein Angebot. Ich fange mal mit dem ersten Punkt an. Die Veränderung als Chance akzeptieren. Ich habe das schon mehrfach betont und ich möchte es wirklich nochmal betonen. Wer die Veränderung nicht als Chance, sondern als Bedrohung sieht, wer das generell so sieht, wer generell dieses Gefühl in sich trägt, der wird letztlich in Veränderung nie gelassen sein. Nie. Der wird immer eine innere Anspannung haben. Und vielleicht schon deshalb an Veränderung scheitern, wo es gar keinen Grund gegeben hätte. Einfach die innere Haltung dazu. Die innere Einstellung macht halt doch viel aus, ob man mit Veränderung gut umgehen kann oder auch nicht. Und ich kann nur sagen, gerade im beruflichen Umfeld merkt man sehr, sehr schnell, wer Veränderung positiv gegenübersteht und wer die Dinge sehr negativ sieht. So, und das führt gerade im beruflichen Umfeld auch sehr stark dazu, dass wenn man eher eine negative Haltung zu Veränderung hat, dass man nicht mehr eingebunden wird. Ein Problem. Weil man unter Umständen ja zu den Bedenkenträgern zählt und das ist schwierig. Ich glaube, dass es eine Unmenge von Veränderungsprozessen gibt, an deren Ende eine Chance steht. Ich sage nicht, dass alle Veränderungen immer positiv enden müssen. Ich glaube aber, dass sie vielfach wirklich die Möglichkeit haben, zu einer echten Chance zu werden. So, und deswegen kann ich nur appellieren, dass ihr wirklich versucht, in jeder Veränderung die Chance zu suchen, dass sie für euch positiv ausgeht. Das steht nicht immer fest. Das ist schwierig. Das ist manchmal der Sprung ins kalte Wasser, aber ich glaube, dass diese Grundhaltung wichtig ist. Veränderungen zunächst mal als Chance zu akzeptieren. Einfach von der Grundeinstellung her. Augen auf für Veränderungsbedarf. Die Augen offen halten. Es gibt so ein Gefühl der Zufriedenheit, wenn mal eine Veränderung durch ist, jetzt hat man es ja erstmal wieder hinter sich. Ja, jetzt war wieder irgendeine Veränderung, die ist dann zum 1.10.1999 in Kraft getreten. Und das war es jetzt mal. Das war es nicht. Das war ein Meilenstein. Und im Endeffekt geht es einen Tag später schon wieder darum, die Augen aufzuhalten, wo der nächste Veränderungsbedarf ist. Da kommen wir halt nicht raus. Und ich kann nur dazu ermutigen, wenn das stimmt, was ich gesagt habe, wer nicht aktiv verändert, der wird verändert, dann kann man nur sagen, Augen auf, wo Veränderungsbedarf ist. Früher mitkriegen, früher feststellen, Einfluss nehmen. Ich meine, es gibt ja viele Möglichkeiten. Das kann die Umgebung betreffen, das kann auch einen selbst betreffen. Veränderungen haben ja nicht nur mit Umgebung und mit Konzernstrukturen und was mit sich zu tun, das hat ja auch mit sich selbst zu tun. So, und auch das ist die Frage, Augen auf für Veränderungsbedarf. Durchaus selbstkritisch, sich mal hinterfragen. Ich glaube, dass das gut ist. Es gibt ja so gute Möglichkeiten im Sinne einer persönlichen Bilanzziehung von Zeit zu Zeit, gibt es auch viele Hilfsmittel dafür. Ich finde das gut, weil man einfach die Möglichkeit kriegt, mal die Augen aufzumachen für Veränderungsbedarf. Lasst euch das Heft nicht aus der Hand nehmen, das ist für mich das, was dahinter steht. Ja, je früher ihr die Veränderung sucht, umso eher werdet ihr die Chance zu bekommen, sie aktiv zu beeinflussen, denn sie kommt. Sie kommt sowieso. Ja, es gibt ganze Abteilungen in Unternehmen, die nur darauf auf sind, Veränderungsbedarf zu erkennen. Also besser man macht selbst. Veränderungen aktiv beeinflussen. Das hängt zwar nochmal mit dem Punkt zusammen, den ich eben gesagt habe, aber mir ist das so wichtig, dass ich es einfach nochmal betonen möchte. Lasst nicht andere über die Veränderungen entscheiden, die euch angehen. Ein toller Satz. Klappt auch nicht immer. Beruflich nicht immer so einfach. Aber trotzdem möchte ich diesen Satz mal so sagen, weil man oft vielleicht dazu neigt, diesen Satz zu früh aufzugeben. Ich glaube, dass das wichtig ist, einfach das Heft in die Hand zu nehmen, und zwar sehr selbstbewusst und aktiv. Und zwar gerade in Phasen, in denen Veränderungen kurz vor der Entscheidung stehen, kostet das sehr, sehr viel Kraft, kann ich auch nur sagen. Es gibt berufliche Phasen, da habe ich das schon erlebt, dass wir regelrecht Nächte durchgearbeitet haben, weil es einfach nur darum ging, schnell eine Veränderung durchzusetzen. Das ist mühsam. Aber es führt halt auch dazu, dass man die Chance bekommt, viele Veränderungen einfach aktiv mitzugestalten und nicht irgendwann per Rundschreiben darüber informiert zu werden. Denn das ist oft die Erfahrung, die dann auf der anderen Seite steht. Ich kann dann nur zu ermutigen, immer wieder zu hinterfragen, bin ich aktiv genug, könnte ich aktiver sein? Habe ich alle Chancen genutzt? Kann ich mich mehr einbringen? Habe ich mich selber schon so hinterfragt oder überprüft, dass ich sagen kann, weiter geht's? Oder ja, habe ich die Dinge aktiv im Griff? Ich kann nur sagen, dass gerade im beruflichen Umfeld das ein Thema ist, was auch qualifiziert. Ich glaube, dass neben dem Job, den man als solches macht, auch das Engagement und die persönliche Bereitschaft, Veränderungen aktiv voranzutreiben, ein Qualitätsmerkmal sind. Das glaube ich wirklich, und deswegen möchte ich das einfach so weitergeben. Vierter Schritt. Für Veränderungen beten. Ich würde das nochmal betonen. Augen aufhalten, na klar, wichtig. Aktiv beeinflussen auch. Aber ich glaube, dass dazu kommt wirklich ein sehr, sehr wichtiges Element, nämlich für Veränderungen zu beten. Denn selbst wenn man alle Augen der Welt aufhält und selbst wenn man alle Veränderungsbedarf aktiv angegangen ist, es gibt einen Moment, in dem Veränderungen geschehen, auf die man keinen Einfluss mehr hat. Und dieses wirklich an Gott abzugeben, in seine Hände zu legen, ich glaube, das ist eine unendliche Chance, die wir als Christen haben. Ich glaube, dass wir hier eine Gelassenheit bekommen können, die vielen auch gerade im beruflichen Alltag völlig fremd ist. Die sich hier vollkommen getrieben fühlen von irgendwelchen Machtinhabern oder wie auch immer. Und deswegen ist das ein so wichtiger Punkt. Wir haben einfach die Chance, hier gelassen zu werden, indem wir im Gebet diese Veränderungen dort abgeben und durch ihn wirklich entstehen lassen. Das halte ich für sehr wichtig. Und immer wieder auch das gemeinsame Gebet zu suchen, gerade familiär, das ist eine große Befreiung. Und das kann ich nur als Erfahrung weitergeben. Das macht Veränderungen einfach wirklich zu einem Vorgang, mit dem man gelassen umgehen kann, auch wenn man trotzdem gespannt ist. Ich meine, das kriegt man nicht weg. Ja, für die nochmal, die Mitarbeiter haben, das einfach nur nochmal zusammengefasst, redet frühzeitig mit euren Leuten. Erzählt ihnen so viel wie möglich. Wenn ihr nicht gerade zur Geheimhaltung verpflichtet seid, was auch schon mal passiert, raus damit. Früh raus damit. Meinungsbildung ist auch ein gefährlicher Prozess, in Anführungszeichen, weil man natürlich auch Feedback kriegt. Ja, ist nicht immer angenehm, man wird hinterfragt, man muss sich rechtfertigen, man muss argumentieren. Aber ich halte das für unheimlich wichtig. Und deswegen, derjenige, der in der Situation ist oder in die Situation mal kommt, redet drüber, so früh wie möglich. Ich meine, mal von sich selber ausgegangen, wer erfährt schon gerne von anderen, was mit einem selbst passiert? Und nichts ist schlimmer für einen Vorgesetzten, als wenn er irgendwann ein Gerücht bestätigen muss, was aus einer anderen Ecke kam. Also aktiv ran an das Thema. Sechster Punkt. Nochmal, diesen Punkt halte ich wirklich für einen der wichtigsten. Gerade wenn in einer familiären Situation ein Ehepartner eben in der Familie zu Hause ist und der andere berufstätig ist, dann hängt eben nun mal ein großer Teil des gemeinsamen Lebens auch von beruflichen Veränderungen ab. Ob das Umzüge sind, ob das irgendwelche Verantwortungswechsel sind. So, und ich glaube einfach, dass die Familie ein Recht hat, frühzeitig eingebunden zu werden.